Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Diana Kinnert, Unternehmerin, Autorin, umtriebiges Mitglied der CDU. Guten Tag, Frau Kinnert.
Guten Tag.
US-Außenminister Mike Pompeo hat den Besuch abgesagt, der für heute hier in Berlin geplant war. Was sagen Sie dazu?
Finde ich schade, weil ich finde, dass die transatlantischen Beziehungen zwischen Europa und den USA, aber auch besonders zwischen der Bundesrepublik und den USA sehr wichtig sind. Mhm. Aber man weiß ja nie, was dazwischen kommt.
Nee, man weiß nicht, was dazwischen kommt. Die Begründung lautet allerdings etwas lapidar: dringende Angelegenheiten. Klingt so ein bisschen, naja, also ob die wohl so dringend waren.
Ich traue der Trump-Administration in jeglicher Hinsicht alles zu.
Gut, wir können es aber wirklich nicht wissen, müssen das jetzt offen lassen. Wir werden in dieser Sendung gleich hier in Berlin bleiben und zwar auf die Republika gehen, diese Konferenz fürs Digitale, die Jahreshauptversammlung der Digital Natives, so wird sie auch genannt. Gleich also Diana Kinnert und ich, mein Name ist Anke Schäfer. Das bestgehütetste Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gestern die Republika eröffnet hat in Berlin, diese große Konferenz zu digitalen Themen. Ein Thema in seiner Rede und überhaupt auf der Konferenz ist die Frage, wie viel Einfluss haben Facebook, Twitter, YouTube und Co. auf die Demokratie? Eine Menge Einfluss, sagt Steinmeier.
Demokratie kann in Zukunft nur gelingen, wenn sie auch digital gelingt. Entscheidend ist, lassen Sie uns das festhalten, wir haben nur diese eine Demokratie, meine Damen und Herren. Und wenn uns die Zukunft dieser Demokratie am Herzen liegt, dann müssen wir uns um die politische Debattenkultur im Netz gemeinsam kümmern. Überlassen wir die politischen Räume im Netz nicht den tobenden Scheinriesen, die sich dort austoben, meine Damen und Herren.
Ja, hier zu Gast im Studio Diana Kinnert von der CDU. Sind das tobende Scheinriesen oder sind es wirklich Riesen, die da im Internet die Demokratie gefährden?
Naja, beides, glaube ich. Ich finde, man muss sich angucken, welche Infrastruktur im Digitalen herrscht. Und das sind eben nicht Straßen, auf denen unsere Polizisten entlanglaufen, sondern das sind teilweise eben privatwirtschaftliche Unternehmen, die Plattformen bieten, auf denen sich Inhalte streuen können. Und da muss man, und da finde ich, hat Steinmeier die richtigen Worte gefunden, sicherstellen, dass dort Inhalte nicht publik werden, die verboten sind. Und da kann es natürlich sein, dass es auch Medienmechanismen gibt, dass Skandalierendes natürlich irgendwie Ängste streut, Misstrauen streut, mehr Aufmerksamkeit generiert und dass teilweise Inhalte finanziert werden aus verschiedenen Ecken und dadurch irgendwie eine größere Streuweite bekommen. Und das muss man enttarnen und einfach transparent machen.
Mhm. Ist ja für den Einzelnen vielleicht etwas schwer zu enttarnen.
Und ich glaube, dass genau das deswegen Aufgabe unserer Gesellschaft ist, vor allem die Jüngsten unter uns, die ganz selbstverständlich mit dem Internet und den Nutzungsformen aufwachsen, zu befähigen. Und zwar im Elternhaus, aber auch in der Schule.
Verstehe. Es gibt Journalisten wie zum Beispiel Patrick Stegemann, die sich ganz intensiv gerade mit rechten Influencern im Internet beschäftigen, die also sagen, man muss sehr gut gucken, wie die neue Rechte zum Beispiel durch Schminken oder Reisen oder Kochen, also auf Instagram gepostet, mhm, diese Sachen, die man eben so postet, sich in Szene setzt, aber dann mit einem radikal politischen Hintergrund. Und so kommen diese Rechten, sagt eben Stegemann, im Mainstream an. Wir hören ihn mal kurz.
Sie versuchen, ihre eigene Subkultur zu bilden, die halt ganz viele verschiedene kulturelle Elemente beinhaltet. Also es gibt einen eigenen Kleidercode, sie tragen halt bestimmte Schuhe, sie haben die eigene Musik, sie haben sogar ein eigenes Bier. Also es gibt eine ganze Kultur, mit der sie Jugendliche ansprechen können und das ist halt von sich aus sehr attraktiv für Jugendliche, die eine Nische suchen für sich.
Man kann jetzt eben rechts sein und Rassistin sein und trotzdem irgendwie ganz normal irgendwie auch Mainstream sein.
Ist das ein Problem, was wir genügend im Blick haben?
Ich glaube, das Problem sollte man im Blick haben. Mich überrascht nur dieser Alarmismus, weil ich eigentlich dachte, dass wir das immer schon wissen, dass Leute, die rechtsextrem gesinnt sind, teilweise nicht immer nur Leute sind, die Springerstiefel tragen und irgendwie eine Glatze. Also, dass die es ganz selbstverständlich ihre Popkulturen und Subkulturen bilden, das habe ich, das dachte ich, wissen wir alle schon längst. Es war halt damals vielleicht eher, ich weiß nicht, im Fußballstadion oder sonst wo oder mit anderen Bekleidungsunternehmen, Marken. Und heute spiegelt sich das ganz selbstverständlich im Internet. Das finde ich erstmal keine Überraschung, aber es ist natürlich wichtig, dass man da skeptisch bleibt als Internetnutzer, dass man eben jungen Leuten irgendwie da die Verführbarkeit nimmt, indem man sie befähigt, das zu durchschauen.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, das muss das Elternhaus tun, das muss die Schule tun. Viele Eltern sind vielleicht überfordert, wenn sie da ihre Kinder befähigen sollen, so wie Sie sich das jetzt gerade vorstellen.
Ach, viele Eltern sind mit vielem überfordert, aber ich glaube, das gehört mit zur Erziehungspflicht, dass man einen Blick hat, wie konsumiert mein Kind und was konsumiert mein Kind. Klar glaube ich, dass das eben nicht nur eine Aufgabe ist, die nicht nur ins Elternhaus gehört. Das muss irgendwie eine Schulrelevanz haben. Das muss man in einer Peergroup besprechen können. Das ist eine neue politische Bildungsaufgabe, die da vielleicht bei politischen Bildungsträgern auch wächst. Das müssen wir als Medien vielleicht auch irgendwie mehr im Blick nehmen, wie wir kommunizieren, um zu gucken, wie kann man sich davon abgrenzen. Also ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Und welche Verantwortung liegt aber bei den Plattformen?
Ja, wahrscheinlich eine viel größere als jetzt aktuell, weil wir stärker reguliert wissen müssen, welche Transparenz herrscht da, wie wird was finanziert, ist der Inhalt, der mir angezeigt wird, Basis auf meines Algorithmuses, also meines Verhaltens in der Vergangenheit, ist es ein Sponsored Post, der irgendwie mir deswegen nur angezeigt wird, weil von mir aus sogar eine ausländische Diktatur genau diese politischen Gruppierungen bei uns finanziert. Das muss man einfach wissen und ich glaube schon, dass wir eine europäische Initiative in die Richtung brauchen, dass vor allem die großen Plattformen, Instagram, Facebook und Twitter beispielsweise da einfach eine Offenheit darlegen.
Diana Kinnert von der CDU hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Wir haben eben über die Gefahr für die Demokratie gesprochen, die von rechten Influencern im Netz ausgehen kann. Das ist eine eher subtile Sache. Wenn wir jetzt, um die Brücke zu bauen, in die Türkei gucken, dann geht dort die Gefahr für die Demokratie eher von der Regierung Erdogan aus, also weniger subtil. Diese Regierung hat sich durchgesetzt, die Istanbuler Bürgermeisterwahl zu annullieren. Die hatte ja die Opposition gewonnen am 31. März. Der Bürgermeister ist auch schon vereidigt, aber jetzt soll die Wahl im Juni wiederholt werden. Ist das eine unlautere Einmischung der AKP oder wie würden Sie das sehen, Frau Kinnert?
Ich würde das so sehen, dass es auf jeden Fall eine unlautere Einmischung ist. Es ist nur eben auch keine Überraschung. Die Erdogan-Regierung hat seit Monaten und Jahren die Justiz sabotiert, die Medien gleichgeschaltet, das Parlament entmachtet. Und ich glaube, dass das irgendwie den Rubikon längst überschritten hat.
Diana Kinnert von der CDU hier zu Gast in dieser Stunde und uns jetzt auch zugeschaltet aus Istanbul, mein Kollege Thomas Seibert vom Tagesspiegel. Herr Seibert, würden Sie das auch so sehen, wie Frau Kinnert das jetzt gerade beschrieben hat, dass es im Grunde keine Überraschung ist, dass Erdogan hier so reagiert?
Es ist schon eine neue Dimension hier. Erdogan hat in den vergangenen Jahren, das ist richtig, immer wieder gegen staatliche Institutionen gehandelt, indem er sie einfach gleichgeschaltet hat. Allerdings ist das hier nochmal eine härtere Nummer, eine ganze Wahl einfach zu annullieren, weil seine Partei verloren hat. Das ist in der Türkei noch nicht vorgekommen und das merkt man hier auch an den Reaktionen. Die Leute auf der Straße, wir sind hier heute Morgen in Istanbul unterwegs gewesen, die sind auch einigermaßen geschockt und auch die politische Klasse ist ziemlich entsetzt über diesen Schritt. Man kann es zwar so sehen, dass es schon in der Vergangenheit immer mal wieder Verstöße gegen demokratische Grundsätze hier gegeben hat, aber das hat es bisher hier noch nicht gegeben.
Ja, stimmt. Erdogan hatte ja zuvor sogar angekündigt, dass die Istanbul-Wahl eine sehr entscheidende für ihn ist, die auch seine Machtposition unterstreichen sollte. Und die Wahl ist in jeder Demokratie das Herzstück der Demokratie. Freie, geheime Wahlen, da muss man sicherstellen am Tag vor der Wahl, ob alles garantiert ist und kann nicht, wenn das Ergebnis nicht passt, sie annullieren.
Das sagt ja jetzt auch die EU. Aber noch mal kurz bei der Stimmung in Istanbul geblieben, Herr Seibert. Wie wird denn protestiert jetzt genau?
Es gab gestern Abend einige Demonstrationen hier auf den Straßen. In anderen Bezirken Istanbuls öffneten die Leute die Fenster ihrer Wohnungen und schlugen Töpfe und Pfannen gegeneinander als Zeichen des Protests. Heute geht es weiter auf politischer Ebene damit, dass sich kleinere Parteien hier zu Wort melden, Die wollen bei der Neuauflage der Wahl im Juni keine eigenen Kandidaten mehr aufstellen, sondern sich hinter den Oppositionsbewerber, den jetzt abgesetzten Bürgermeister Imamoglu, stellen. Es zeichnet sich hier also ab, dass es ein breiteres Bündnis im Juni gegen die Erdogan-Partei AKP geben wird, als das bei der ersten Wahl im März der Fall war.
Mhm. Und der Kandidat der AKP, das ist ja Herr Yildirim, der auch Ministerpräsident der Türkei schon war. Also wenn ich Sie recht verstehe, könnte es wirklich sein, dass er noch mal eine zweite Schlappe hinnehmen muss dann.
Erdogan wird natürlich alles daran setzen, das zu verhindern. Also die Opposition hier im Land spricht von der Gefahr weiterer Manipulationen durch die Regierung am Wahltag. Es gibt auch Gerüchte, wonach Erdogan versuchen könnte, kurdische Wähler auf seine Seite zu ziehen und dadurch diese Oppositionsfront, von der ich eben sprach, aufzubrechen. All das wird relativ schwer für Erdogan, weil der ganze Wahlkampf auch im Zeichen einer Wirtschaftskrise stattfinden wird. Man muss allerdings bei allen Schwierigkeiten für Erdogan immer im Hinterkopf behalten, er ist ein Fuchs, er ist sehr erfindungsreich, er ist ein politischer Pragmatiker. Wenn es also irgendeinen Weg gibt, der ihm im Wahlkampf in den Kopf kommt, dann wird er den ausnutzen. Man sollte also Erdogan jetzt auf keinen Fall schon als geschlagen ansehen.
Mhm, verstehe, Frau Kinnert.
Ja, und dennoch glaube ich, gibt es ein paar Gründe zur Hoffnung, und zwar eben deshalb, weil sich jetzt ein breiteres Bündnis findet, weil Leute, die eigentlich in politisch anderen Gruppen für ganz andere Sachthemen kämpfen, sich so in ihrer Freiheit irgendwie bedrängt und angegriffen fühlen, dass man so zumindest eine breite demokratische Allianz gründen kann. Ich glaube auch, dass Freiheit wird da den längeren Atem haben und es wird Investoren abschrecken, mit welcher Willkür Erdogan dort handelt. Und ich glaube, dass insofern auf lange Sicht gesehen immer ein Schuss ins eigene Knie ist.
Gut, Sie sehen das so. Eine Frage noch zur EU, Herr Seibert. Die EU hat ja jetzt gefordert, dass man genau sagt, warum man denn die Wahl annulliert hat. Und die türkische Wahlbehörde hat ja behauptet, zahlreiche Vorsitzende der Wahlräte und deren Mitgliedern seien keine Beamten gewesen. Und das verstoße gegen das Wahlgesetz. Ist das eine Begründung, mit der man tatsächlich diese Annullierung durchführen konnte? Oder wird man das gegenüber der EU am Ende gar nicht, sage ich mal, durchfechten können?
Das wird man kaum durchfechten können. Die Begründung zur Annullierung der Wahl ist relativ durchsichtig, wenn es da um die Vorsitzenden der Wahllokale geht, die jetzt beanstandet werden. Dann muss man also einmal wissen, dass diese Wahlräte, diese Menschen und diese Institutionen von dieser Wahlkommission genehmigt worden waren vor der Wahl. Die Einspruchsfrist dagegen lief am 2. März ab. Das heißt also, wir haben hier eine Situation, wo eine Kommission, die vorher die Wahlhelfer genehmigte, jetzt plötzlich sich rumdreht und diese Wahlhelfer als illegal bezeichnet. Zum anderen ist es so, dass am 31. März ja nicht nur der Istanbuler Oberbürgermeister gewählt wurde, sondern auch Stadtbezirksparlamente und Stadtteilbürgermeister. Es gab also eine ganze Reihe von Wahlen, die gleichzeitig stattfanden. Merkwürdigerweise soll aber nur bei der Wahl, bei der die AKP verloren hat, nämlich bei der Oberbürgermeisterwahl, gepfuscht worden sein. Alle anderen Ergebnisse, die meistens für die AKP sehr viel besser ausgingen, werden nicht angefochten.
Mhm, gut, dann werden wir mal sehen, was das auch tatsächlich für das Verhältnis Türkei-EU am Ende bedeutet. Vielen Dank, Herr Seibert. Danke nach Istanbul. In Berlin und für mehrere Tage in Deutschland zu Gast der britische Thronfolger Prinz Charles. Mögen Sie ihn, Frau Kinnert?
Ach, ich bin da relativ emotionslos, glaube ich.
Das verstehe. Er ist hier mit seiner Ehefrau, der Herzogin von Cornwall, mit Camilla. Um 14:45 wird es einen Fototermin mit der Bundeskanzlerin geben. Und der britische Botschafter hat gesagt, diese Reise soll im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Passend zum Interesse von Charles, der ja grüne Technologien, Biolandwirtschaft vorantreiben will. Wir hören mal, bevor wir gleich über ihn und seine Interessen sprechen, einen kurzen Bericht von Thomas Speckhofen.
Bäume einpflanzen gehört zu den Aufgaben, die Charles richtig gern erledigt. Seinem ältesten Enkel George, bald 6 Jahre alt, habe er es schon beigebracht. Sie haben zusammen in der Erde gebuddelt.
The most important thing is I got him planting a tree or two here. So we planted it together and shoveled in the earth.
Für den dienstältesten Thronfolger der Welt sind Naturschutz- und Umweltfragen so wichtig, dass er sie versucht, bei jedem Auslandsbesuch anzusprechen. In Deutschland wird es deshalb unter anderem um den Kampf gegen den Plastikmüll und grüne Technologien gehen. Charles wird einen Biobauernhof besuchen und einen Baum einpflanzen im Gartenreich in Dessau-Wörlitz.
I've learned a lot in going to look at other people's garden.
Ich habe viel dadurch gelernt, dass ich mir die Gärten anderer Leute angesehen habe. Und immer denke ich, boah, viel besser als meiner. Wie kriegt der das mit den Rosen hin? Was soll ich da nur machen?
Bobbe, it's so much better than mine. How do they get their roses to do this? I mean, why am I doing?
Da hört man also die Leidenschaft für Rosen, die Prinz Charles hat. Aber eben, er hat auch diese Leidenschaft für den Kampf, zum Beispiel gegen das Artensterben. Insofern passt dieser Besuch ja ganz gut, denn wir haben ja gestern gehört, 1 Million Arten vor dem Aussterben. Insofern könnte man sich vorstellen, wie er zur Kanzlerin heute sagt, dann beim Fototermin übrigens, was machen Sie eigentlich gegen das Artensterben, oder?
Kann man sich vorstellen, finde ich absolut gerechtfertigt. Der Umweltschutz, der Kampf für mehr Biodiversität kann kein nationales sein. Deswegen ist es auch richtig, dass wir da internationale Gespräche haben. Ich finde sowieso, dass Konservatismus von Konservieren, von Umweltschutz kommt. Die allerersten Konservativen auf der Welt waren Frühindustrielle in England, die gesagt haben, aber unsere Vögel sterben in dem Rauch. Und deswegen sollte das eigentlich ein Narrativ sein, das gerade bei konservativen Dieselbeschützern in Deutschland gut ankommen sollte.
Sie sind ja eine Verfechterin des modernen Konservatismus. Jemand, der das solche Themen auch wirklich im Blick hat. Prinz Charles wird als der grüne Prinz betitelt. Sie haben gesagt, Sie sind relativ unemotional, wenn Sie ihn sehen. Es gibt ja auch manche, die sagen, also das ist ja irgendwie, warum kommt der jetzt? Warum müssen wir das wichtig nehmen als Vertreter des britischen Königshauses?
Das ist Es gibt Leute, die insgesamt den Adel gar nicht mehr nachvollziehen können. Da gehöre ich jetzt nicht direkt zu, aber ich finde natürlich, dass er repräsentative Zwecke erfüllt und natürlich auch eine Gesellschaft historisch über irgendwelche Riten und Traditionen zusammenhält. Und das muss man anerkennen. Und dass er sich eines solchen Themas verschreibt, finde ich gut. Und ich finde rührend, wie persönlich er da eben auch über seine eigenen Interessen spricht.
Ja, und vielleicht ist ja gerade, wenn man über seine eigenen Interessen spricht, das etwas, wo Menschen andocken können und sagen, oh, guck mal, der macht das so, könnte ich auch mal machen. Oder wie gehen Sie mit so einer Meldung zum Beispiel um, 1 Million Arten vor dem Aussterben bedroht? Ändern Sie Ihr Verhalten?
Ich weiß nicht, ob ich mein Verhalten jetzt ganz explizit verändere, weil ich mir einbilde, dass ich insgesamt schon auf ein paar Dinge achte. Es ist wichtig zu wissen, dass Artensterben das Dramatischste ist, das in dem ganzen grünen Bereich passiert, also noch vor der Übersauerung der Ozeane und einer Luftverpestung und auch der Erhöhung der Temperatur ist die größte Disruption oder der größte Zusammensturz in den Ökosystemleistungen eben im Artensterben zu sehen. Und da muss man eben auch auf vielfältige Art und Weise schauen, wie man dem begegnet. Und das kann und darf auch keine nationale Aufgabe sein.
Gut, aber wir müssen ja trotzdem auch national handeln. Eine Diskussion gibt es um die CO2-Steuer. Es ist der Klimawandel, der mitverantwortlich ist für das Artensterben. Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt diese CO2-Steuer ab. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet sagt, das ist nicht gut, dass AKK das tut, denn das sollte man keine Denkverbote aussprechen. Wo stehen Sie da in dieser Debatte?
Ich sehe die Debatte viel differenzierter. Ich glaube auch, dass AKK oder ich weiß auch, dass AKK eine insgesamte CO2-Bepreisung nicht ausschließt. Es ist nur einfach sehr einfach gesagt und man muss schauen, dass es ökonomisch planbar ist und sozial verträglich ist. Und wenn ich mir jetzt eine ganz einfache CO2-Steuer vorstelle, dann steigen genau dort die Preise, wo das untere soziale Drittel betroffen ist. Bei Heizkosten, bei Benzinkosten, Pendler, Leute, die Familien zu Hause haben, bei Wohnungskosten. Und ich glaube, da muss man schlauer und differenzierter überlegen und sich dafür auch ein bisschen Zeit nehmen.
Ja, und wie sollte es dann genau sein? Was meinen Sie?
Man müsste gucken, wie man das vor allem auf unternehmerischer Sicht irgendwie implementiert. Und da finde ich, sollte man früh genug anfangen, darüber nachzudenken und offen mit allen vermöglichen Industrieverbänden zu sprechen, damit wir auch unsere Geschäftsmodelle langfristiger umstellen. Ich glaube, dass es ein Wettbewerbsvorteil für uns ist sogar, wenn wir so früh wie möglich damit anfangen, nicht auf die alte Leier Geschäftsmodelle zu bauen, sondern diese Verantwortung zu implementieren. Und dann glaube ich, die größte Chance liegt eben in nachhaltigen Technologien. Also das hat dann viel mit Wirtschaft zu tun, es hat viel mit Inkubatoren zu tun, mit Entbürokratisierung, mit Start-up-Förderung. Und da glaube ich, könnte hier in Wirtschaftssprache gesprochen ein ganz neuer Zukunftsmarkt entstehen, der eben dann mehr als nur sozial unverträglich ist.
Gut, so sagen Sie das. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie tun schon genug. Kleiner Satz noch dazu, was Sie tun. Sind Sie mit dem Radl hergekommen?
bin heute nicht mit dem Fahrrad hergekommen, aber mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel.
In Ordnung, ich auch, gebe ich zu. Aber dann kommt wieder gleich das Argument, das können wir ja nur, weil wir in einer Stadt leben,
absolut,
wo man mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren kann. Gut, wir sehen das ein. Eines der Themen dieses Tages ist die Leo-Studie, die heute wieder vorgestellt wurde. Da geht es um sogenannte funktionale Analphabeten. Rund 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht fließend lesen und schreiben. Bevor wir darüber reden, hier die Infos von Dagmar Pepping.
Rund 6,2 Millionen Erwachsene können zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben, aber nicht einmal kurze, zusammenhängende Texte verstehen. Das ist das Ergebnis der sogenannten Leo-Studie, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. 2011 bei der letzten Untersuchung konnten noch 7,5 Millionen Menschen nicht ausreichend Deutsch lesen und schreiben. Bundesbildungsministerin Karliczek, deren Haus die Studie der Universität Hamburg gefördert hatte, bezeichnet den Rückgang um rund 1,3 Millionen Betroffene als Erfolg für unser Bildungssystem. Politik und Gesellschaft dürften aber nicht nachlassen, so die CDU-Politikerin. Laut Studie hat etwas mehr als die Hälfte der funktionalen Analphabeten Deutsch als Muttersprache. 47,4% haben einen Migrationshintergrund. Fast zwei Drittel der Betroffenen sind trotz ihrer Lese- und Schreibschwäche erwerbstätig.
Zwei Drittel also trotzdem erwerbstätig, das ist eine gute Nachricht. Aber insgesamt bleibt diese Zahl, Frau Kinnert, 6,2 Millionen Menschen können nicht fließend lesen und schreiben. Das ist doch eine erschreckende Zahl.
Eine super erschreckende Zahl, mit der habe ich mich vorher nie beschäftigt. Ich wusste das auch nicht so genau. Es ist erstaunlich, also und auch erschreckend erstaunlich, wie gut man anscheinend seinen Alltag meistern kann und trotzdem erwerbstätig sein kann, obwohl man bei so wesentlichen Dingen von Partizipation auch ausgeschlossen ist.
Gut, aber das ist ja echt erstmal eine gute Nachricht, dass man, obwohl man diese Schwäche hat, seinen Alltag meistern kann. Das erfordert ja wirklich eine hohe Fähigkeit auf vielen anderen Gebieten dann, denke ich mir. Aber die Frage ist natürlich, was kann man tun, dass diese Menschen auch lesen und schreiben lernen, fließend?
Das ist vor allem jetzt erstmal im Bereich der Erwachsenenbildung. Das heißt, man kann Angebote machen. Ich glaube, dass digitale Kommunikation ganz selbstverständlich vielleicht dazu auch führt, da irgendwie einladend zu wirken oder Leute zum Üben zu bringen.
Meinen Sie? Weil ich meine, im Digitalen kann man ja auch mit ganz kurzen Sätzen sich verständlich machen.
Ja, aber ich glaube, dass man dann automatisch mit Texten konfrontiert wird, über die man gerne lesen möchte und sich dann vielleicht ein bisschen übt. Aber natürlich muss man das eben auch von der ganz anderen Seite anschauen, dass Leute dann eine zu große Scham haben. Ich beschäftige mich vor allem jetzt mit dem Thema Einsamkeit in Großbritannien. Man hat ja in Großbritannien die allererste Staatsministerin für Anti-Einsamkeit eingesetzt, weil zu viele Leute gerade im Alter sozial isoliert sind. Mhm. Und wenn man nicht lesen und schreiben kann, nicht richtig kommunizieren kann, dann schambehaftet auch Angebote dann nicht wahrnimmt, dann ist es ein großes Problem.
Mhm. Der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, der Jörg Maas, der hat heute früh im ZDF gesagt, es geht aber tatsächlich auch um die Kinder. Tägliches Vorlesen im Elternhaus ist auch sehr wichtig, nicht nur die Erwachsenenbildung.
Es ist, wie eben auch schon gesagt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da muss Politik Angebote machen. Unser Bildungssystem muss vielleicht auch bedarfsgerechter auf bestimmte Mängel irgendwie zugreifen können. Ich glaube auch insgesamt, dass wir uns insgesamt viel zu wenig kümmern um Schulabbrecher, um Leute, die ihren Schulabschluss nicht machen und die wir dann im Prinzip jahrzehntelang ein bisschen im Stich lassen. Da muss man Sozialarbeiter fördern und irgendwie mehr einstellen. Und natürlich ist es eine absolute Erziehungsaufgabe. Und Kinder in Familien von Analphabeten haben natürlich viel schlechtere Aufstiegschancen.
Wenn es in Großbritannien den Einsamkeitsminister gibt, bräuchte man hier jetzt vielleicht Ministerium für die, die nicht lesen und schreiben können. Das ist ja aber das Bildungsministerium, das gibt es schon.
Ja, ich glaube, das mit dem Anti-Einsamkeitsthema ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, dass es ein großes Kugellagerthema ist, wo es um soziale Isolation geht. Und Armut und Analphabetismus sind wichtige Themen oder wichtige Korridore, die zu sozialer Isolation führen. Mhm. Und dann hat es natürlich auch wieder was mit wehrhafter Demokratie und mit Demokratie und Partizipation im Gesamten zu tun.
An meiner Seite Diana Kinnert von der CDU, die das Buch geschrieben hat. Für die Zukunft sehe ich schwarz, Plädoyer für einen modernen Konservatismus. Heute wird ein Jubiläum gefeiert, 20 Jahre neues Staatsangehörigkeitsrecht. Und während dieses Jubiläum gefeiert wird, gehen die Diskussionen weiter um die Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat jetzt nochmal gesagt, wer mehrere Ehen führt, also in Polygamie lebt, könnte man auch sagen, der kann nicht eingebürgert werden. Sagen Sie, gut so, kann er auch nicht, Frau Kinnert?
Das sage ich so. Ich bin nicht so ganz so oft Horst Seehofers Meinung, in dem Fall schon. Ich finde, dass es nicht grundgesetzkonform ist. Und man muss natürlich auch auf gewisse Art und Weise den kulturellen Hintergrund dieser Vielehe dann begutachten. Und er ist überhaupt, er steht für kein freiheitliches Symbol unserer Gesellschaft.
Mhm, weil es eben so ist, das sind ja die Männer, die dann mehrere Frauen haben. Und das entspricht eben nicht der Gleichberechtigung.
So ist es.
Also nach islamischem Recht darf ein Mann 4 Frauen haben. Frauen dürfen auch nur einen Mann heiraten. Das ist natürlich auch nicht besonders gleichberechtigt. Und das Bundesverwaltungsgericht hat schon 2018 festgestellt, dass eine vom Einbürgerungsbewerber im Ausland geschlossene weitere Ehe eine Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse ausschließt. Also da ist man sich eigentlich relativ einig. Insofern erstaunlich, dass das nicht schon in die erste Änderung im April des Gesetzes eingearbeitet wurde.
Absolut. Ich hätte das erwartet. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum es nicht passiert ist. Ich vermute, dass es was damit zu tun hat, dass es im Koalitionsvertrag nicht gemeinsam irgendwie verabschiedet wurde oder gemeinsam darüber gesprochen wurde. Aber es ist für mich eine ganz eindeutige Kiste, ehrlich gesagt.
Und man darf auch nicht wegschauen. Meinen Sie, die Frauen sind sozusagen fast schon als Opfer zu bezeichnen in vielen Ehen?
Ach, ich betrachte sie in dem Konzept auf jeden Fall als minderwertig angesehen. Und das ist für mich ein Problem, auch als Feministin. Also ich finde, gerade wenn es jetzt um das Grundgesetz geht und wenn es um die Konformität da geht, da hat man eine ganz eindeutige Entscheidung zu fällen. Langfristig gesehen muss man natürlich überlegen, wie man natürlich auch Leuten die Hand reicht oder die Tür öffnet, die teilweise ja auch Opfer dieser Konzepte sind. Und einer Frau zu sagen, die da als eine von 4 Ehefrauen gehalten wird, deutlich zu machen, du gehörst hier nicht hin, ist dann langfristig in einem kulturellen Blickwinkel natürlich auch eine schwierige Geschichte.
Das heißt, dann müsste man das für die Frauen wiederum öffnen.
Das Land. Ich bin kein Fachjurist, aber man müsste irgendwelche Debatten darüber führen, wie man integrationseinladend eben nicht Deutsche zu Deutschen machen kann. Das muss natürlich eine Ablage dieses Konzeptes sein. Aber jetzt gerade auf unserem Gesetz finde ich sehr eindeutig, dass dieses Konzept bei uns nichts zu suchen hat.
Wir waren am Anfang dieser Sendung auf der Republika in Berlin, dieser Konferenz fürs Digitale. Da gehen wir jetzt gedanklich nochmal hin. Sie haben nämlich gestern auch mit auf einem Panel gesessen, gemeinsam mit einer Rapperin, haben über Rapmusik und Politik gesprochen. Und ich glaube, Sie sind auch gefragt worden im Rahmen dieser Diskussion. Sie als CDU-Mitglied und als junge Frau, wie viel Einfluss können Sie auf die CDU nehmen?
Richtig, wurde ich gefragt. Meine Antwort war, formal gesehen bin ich ein Mitglied von 500.000 und genau so darf auch mein Einfluss sein und mehr muss er nicht sein. Mhm. Aber klar, verbinde ich ganz zufällig als junger Mensch, als Frau, als Mensch mit Migrationshintergrund, als jemand, der sehr urban und digital lebt, Attribute, die gerade in Parteien und auch in meiner Partei unterrepräsentiert sind. Mhm. Und darum erhoffe ich mir, dass ich mit vielleicht Projektionsfläche sein kann für Leute, die mir ähnlich sind.
Sie haben auch den Migrationshintergrund, Sie haben eine philippinische Mutter. Ich habe nur vorhin so gedacht, als Sie sagten, Sie saßen eben mit der Rapperin da, diese Rapperin wollte radikal leben und sagt also sozusagen, ich will das, was ich sage oder denke in meiner Musik nach außen tragen. Vielleicht ist es ganz gut, manchmal zu rappen.
Wahrscheinlich. Ich glaube, man kann auf verschiedene künstlerische Ebenen radikal sein. Ich glaube, zur Demokratie gehört dazu, dass wir Konsense finden, dass wir uns in Gruppen zusammenschließen und ausfechten, was gesellschaftliche Kompromisse sind. Und darum war ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen, der auf dieser sehr jungen, sehr digitalen, dieses sehr jungen und digitalen Festivals noch für die Beibehaltung der Parteien und für eine Parteimitgliedschaft plädiert hat.
Mhm. Ja, das haben Sie hier in der Sendung, in anderen Sendungen, nicht heute, aber auch schon getan. Vielen Dank dafür, auch für diese Sendung heute. Schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank, dass ich durfte.
Diana Kinnert hier.